Herzlich willkommen beim Podcast Mikrofonierte Gedanken. Heute mit Sonja Sagmeister, ORF-Redakteurin, bis vor einem Tag, müsste man sagen, am Tag der Aufzeichnung, weil sie vom Unternehmen gekündigt wurde. Über diesen ganzen Fall wollen wir sprechen. Ich kenne Sonja schon seit vielen Jahren. Wir waren gemeinsam in der Zeit im Bild, daher duzen wir uns auch hier im Podcast. Sonja, ich habe dich eigentlich nie so als Kämpferin empfunden. Gut, ich bin jetzt schon viel länger weg vom ORF wie du, aber ich habe dich eigentlich nie so als Kämpferin empfunden und habe mich sehr gewundert, wie ich jetzt schon, das geht nun fast 2 Jahre, von diesem Konflikt zwischen dir und dem Unternehmen gehört habe. Unternehmen ist so der ORF-Begriff für den ORF, muss man vielleicht auch dazu sagen. Was ist eigentlich die Ursache deines Konflikts mit dem ORF?
Also ich würde das jetzt in erster Linie gar nicht als Konflikt beschreiben, sondern die Ausgangsbasis war eigentlich was anderes. Also der Tag, an dem sich quasi mein Leben im ORF geändert hatte, war jener Tag, als ich aufgefordert wurde, ein Bestellinterview zu machen. Und was ich gemacht habe, ich habe mich für freies Fragestellen eingesetzt. Das heißt, ich habe mich...
Bestellinterview, entschuldige, heißt, dass dir vorgegeben wurde, was du zu fragen hast, oder wie?
Genau, es war an einem Donnerstag, ich erinnere mich, am späten Nachmittag, da wurde mir gesagt, ich müsse am nächsten Tag dringend ins Wirtschaftsministerium ein Interview machen. Jetzt war das schon mal eigenartig, was da so dringend war, und das hat geheißen, Arbeitsmarktbudget sei das Hauptthema. Und wenn man ein ordentlicher Journalist ist, der seinen Job auch ernst nimmt, dann recherchiert man natürlich, welche anderen Themen sind derzeit aktuell. Und damals war es so, dass die Rekordinflation sehr, sehr dominant war, auch im Alltag. Das heißt, die Inflation ist weiter gestiegen, war weit über 5% zu diesem Zeitpunkt. Und gleichzeitig war auch ein Thema die Gehälter in Österreich. Und als Wirtschaftsredakteurin weiß man, dass viele Arbeitnehmer sind, und wenn die Inflation sehr hoch ist und die Gehälter weiter steigen, triggert das noch stärker die Inflation. Das heißt, meine Frage war, was heißt das am Ende für die Gehälter in Österreich? Und ich bin gut vorbereitet, dann am nächsten Tag, wie quasi bestellt, dorthin in das Wirtschaftsministerium, um dieses Interview dann zu machen.
Und was passierte dann?
Ja, dann ist etwas passiert, was ich als Redakteurin in 30 Jahren so in der Form in Österreich nicht erlebt habe. Da kam eine Pressesprecherin und hat zu mir gesagt, übrigens, Frau Sagmeister, stellen Sie bitte dort mit dem Kameramann die Kamera auf, wissen Sie eh, wie ausgemacht, Arbeitsmarktbudget. Und ich sage, ja, mag schon sein, aber ich habe mich gut vorbereitet, es wird auch andere Fragen geben zu brennenden Themen wie Rekordinflation, Gehälter. Und sie hat gemeint, nein, das habe ich falsch verstanden, es ist wie ausgemacht, Arbeitsmarktbudget, Sonntag, ZIB 1, worauf ich mich die Gegenfrage gestellt habe, warum wissen Sie schon, wann das gespielt wird? Das war mir zu diesem Zeitpunkt auch relativ unklar, warum die Pressesprecherin schon den Sendeplatz wusste. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht nach Ihren Vorgaben. Freies Fragen ist laut Redakteurstatut möglich. Bitte warten wir, bis der Minister kommt. Ich bin überzeugt davon, dass er alle Fragen beantworten kann. Was ist dann passiert? Die Pressesprecherin geht vor die Tür, kommt zurück, sagt nochmal klipp und klar, Frau Sagmeister, wie ausgemacht mit Ihrer Vorgesetzten, der Frau Battisti, Sonntag ZIB 1, Arbeitsmarktbudget. Und meine Antwort war dann, weil ich wirklich schockiert war und sowas in Österreich eben nicht erlebt habe, wir sind keine Mikrofonständer als ZIB-Journalisten.
Und?
Sie war ganz überrascht.
Wurdest du dann im Mikrofonständer?
Naja, ich habe natürlich die Kamera dann aufgestellt, das schon, aber ich habe auch verschiedene Fragen gestellt, ja, und habe mich an die Vorgaben eben nicht gehalten. Was in meinen Augen als Journalist normal ist, dass man sich erstens vorbereitet auf unterschiedliche Themen und nicht nach Vorgaben arbeiten muss, schon gar nicht nach Vorgaben eines Pressesprechers. Ja. Und als der Minister kam, hat er zwar ein wenig unwillig, aber alle Fragen beantwortet. Und bin dann ganz entspannt wieder zurück in den Newsroom gefahren, und für mich war die Sache erledigt, dass eine Pressesprecherin interveniert. Man versuchen kann sie es, aber man muss ja nicht mitmachen und kann ja immer noch seine Arbeit erledigen. Und dann in der ZIB kam dann die Kollegin zu mir, die Stellvertreterin der Vorgesetzten, weil die Vorgesetzte war gar nicht im Büro, und hat gesagt, um Gottes Willen, bitte ruf schnell die Ressortleiterin an, ganz, ganz dringend. Das habe ich dann auch gemacht und ich bekam dieselbe Antwort wie von der Pressesprecherin. Du machst das jetzt so, Arbeitsmarktbudget, ZIP 1 für Sonntag, 1:10. Und ich habe dann gesagt, liebe Kollegin, ich bin jetzt 25 Jahre in der ZIP, darf ich erklären, warum ich da nicht mitmachen kann und ich kann meinen Namen nicht unter bestelltes Interview schreiben. Ich möchte auch erklären, meine Argumente, dass im Redakteurstatut, freies Fragen erlaubt ist und ich nach diesen Vorgaben nicht journalistisch arbeiten kann. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich protokolliere, warum, und dass ich ein Protokoll dazu verfasse, wie man versucht hat, quasi diese Vorgaben mit Druck durchzusetzen. Woraufhin die Vorgesetzte in der ZIP gemeint hat, ich hätte rote Linien überschritten.
Was waren jetzt diese roten Linien eigentlich? Also wo war die rote Linie? Dass du das Redakteurstatut einhalten wolltest und dir auch auf Rechte gepocht hast? Oder dass du etwas nicht gemacht hast, was deine Chefin dir gesagt hat?
Ich habe das damals, wenn ich ehrlich bin, an diesem Tag, wo dieses Telefongespräch stattgefunden hat, auch nicht verstanden. Diese roten Linien wurden mir erst viel später klar, also was damit gemeint wurde. Weil interessanterweise war ich dann plötzlich auf Urlaub, nämlich von Mitte Oktober bis Mitte Dezember, was ich auch noch nicht sehr bedenklich gefunden habe, dass ich alten Urlaub aufbrauchen musste. Aber am ersten Tag meines Dienstes, nach 2 Monaten auf Urlaub, gab es dann eine Sitzung, wo mir gesagt wurde, liebe Sonja, du musst flexibler werden. Und ich habe gesagt, warum? Ich verstehe nicht, was meinst du? Und dann wurde mir klipp und klar gesagt, ich solle jeden Tag um 16.30 Uhr in den Dienstplan des Intranet schauen, ob ich am nächsten Tag noch benötigt werde. Und ich hinterfragt, aber wie soll das gehen? Warum nur ich als Frau mit 2 Kindern, die auch Betreuungspflichten hat, warum muss ich jetzt als Einzige im Ressort am Vortag schauen, ob ich am nächsten Tag benötigt werde?
Bleiben wir jetzt noch einmal bei den roten Linien und was da sichtlich sich im ORF entwickelt. Nämlich das Dossier, das ist eine Zeitschrift in Wien, die erscheint und sich ein bisschen investigativ versucht, tätig zu sein, hat recherchiert und hat gesagt, dass nahezu 50 ORF-Redakteure unter dieser Überschreitung der roten Linien gelitten hätten und dass der politische Druck im Unternehmen stark zugenommen hat. Also politischen Druck hat es immer gegeben, ich kann mich auch in meiner Zeit noch im ORF erinnern. Also über Jahrzehnte haben natürlich die politischen Parteien versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen. Es hängt dann von uns bis von unserem Chef immer ein bisschen ab, ob das durchgeschlagen hat oder nicht. Manchmal hat es nicht durchgeschlagen, manchmal hat es durchgeschlagen. Jetzt dürfte sich das in den letzten Jahren, und da hast du ja mehr Einblick wie ich, stärker durchschlagen. Ist das so?
Ja, also Fred, wir kennen uns sehr lange, wir kennen uns noch aus alten Zeit in Bildzeiten, bis hier zu meiner Vorgeschichte. Ich habe zuerst bei der kleinen Zeitung gearbeitet und war dann im ORF-Landesstudio Kärnten. Begonnen habe ich damals im Alter von 19 Jahren und ich kenne, wie in Landesstudios gearbeitet wird. Es ist einfach alles viel enger und ein bisschen schwieriger. Und ich hatte das Glück, muss ich sagen, dass ich nach meinem Studium in der ZIP arbeiten durfte. Und für mich war das Arbeiten in der Zeit in Bildredaktion, im Flaggschiff des ORF, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja? Und es war quasi Frischluft. Ja? Man hat Kollegen gehabt, die haben gerne über den Tellerrand hinausgeschaut. Das waren Leute, die in vielen Ländern schon gelebt haben, die Sprachen konnten, die super ausgebildet waren. Und das waren Leute, die sehr weltoffen waren. Und wenn man jetzt sagt, dass in Niederösterreich, im Landesstudio Niederösterreich, 50 Leute jahrelang geschwiegen haben und das erduldet haben, dann verwundert mich das sehr. Aber, und das muss ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mein Eindruck ist, die ZIP, so wie wir sie kennengelernt haben, pluralistisch, ja, sehr bunt auch, ja, mit sehr speziellen Typ Menschen, also die nicht mitmachen wollten, egal wer ihnen vorgegeben hat, was sie zu tun haben, Diese ZIP, die wir kannten, die gibt es in der Form so nicht mehr.
Bleibt die Frage natürlich, warum?
Die Frage habe ich mir jetzt auch sehr lange gestellt. Vielleicht zählen wir zu den Dinosauriern, die Journalismus ganz, ganz anders kennengelernt haben. Es ist immer wichtig gewesen, diese Watchdog-Philosophie, also Leuten eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben. Auch selbstbewusst gegenüber Mächtigen aufzutreten als Journalist, mit einer gewissen Ausbildung auch im Journalistischen. Jetzt habe ich den Eindruck, dass es schwieriger wird, eine Meinung zu sagen, aufzustehen für Pressefreiheit, für das Redakteurstatut, weil der Druck natürlich größer wird. Die Angst um den Job ist auch größer geworden, wenn man im Medienbereich schaut. Der ORF war und ist nach wie vor ein relativ guter Arbeitgeber und niemand riskiert freiwillig einen sicheren Job. Das ist ein Grund.
Bleiben wir bei der Pressefreiheit, die sich ja in Österreich auch in den letzten Jahren relativ schlecht entwickelt hat. Reporter ohne Grenzen, glaube ich, hat uns ziemlich weit zurückgestuft. Ja. In die 30er-Felder, also das ist schon weit weg von wirklich Staaten, wo Pressefreiheit herrscht. Da spielt wahrscheinlich auch der ORF eine wesentliche Rolle. Was ich beobachte, und ich bin jetzt natürlich schon viel länger weg vom ORF wie du, du bist einen Tag jetzt weg, ich bin wie viel seit 2011 weg? Mhm. Wie viel ist das? 13 Jahre, ist ganz schön lang. Da hat sich natürlich wahrscheinlich sehr, sehr viel geändert. Es gibt viele Leute, viele junge Leute sehe ich, aber auch die Qualität hat sich verändert. Ich habe die Qualität im ORF immer sehr hoch eingeschätzt, auch besonders in der Zeit im Bild, muss ich sagen.
Stimme ich zu, ja.
Ja, was ich manchmal jetzt sehe, da gehen die Grausbirnen auch. Also nicht nur, dass Namen falsch ausgesprochen werden, das kann ja mal passieren, aber dass Sachverhalte nicht dargestellt werden, falsche Sachverhalte dargestellt werden, einfach unkontrolliert Sachen übernommen werden und ähnliches mehr. Also die Qualität des Journalismus, auch des Flaggschiffes Zeit im Bild leider, hat sich verschlechtert. Woran liegt das?
Also ich glaube, was ich gelernt habe an den Unis in Graz, an den Unis in den USA, wo ich auch Medien studiert habe, ist so ein Grundprinzip. Ja? Check, recheck, double check. Ja? Man kann eine Meinung haben, aber wenn man journalistisch arbeitet, dann geht es um Fakten. Und dieses Recherchieren von Fakten, ob sie mir jetzt passen oder nicht, das ist eine Pflicht eines jeden Journalisten. Und man kann sagen, okay, die Leute haben jetzt vielleicht weniger Zeit, es ist stressiger. Aber es gibt halt Grundprinzipien und wenn man die nicht einhält, dann passiert genau das, dass kein faktenbasiertes Arbeiten möglich wird und dass quasi, dass man sich's einfach macht. Jetzt mein Fall zum Beispiel. Ich hätte es mir ja einfach machen können. Ich hätte sagen können, okay, Arbeitsmarktbudget, welche Fragen wollen wir? Geh hin, stell die Kamera auf und mach das, was von mir verlangt wird. Spare ich mir Arbeit, Zeit und Stress. Was so habe ich Journalismus weder auf der Uni noch im ORF und in der ZIP kennengelernt. Das heißt, ich habe mich vorbereitet, ich habe mich eingelesen, ich wusste die Inflationsraten, ich wusste, wie die Gehaltsverhandlungen derzeit stehen und ich wusste auch rund um Arbeitsmarktbudget zum Thema Langzeitarbeitslosen sehr, sehr viel. Wenn man diesen Job nicht mehr nach Fakten und Daten erledigt, sondern nur quasi spurt, weil der Vorgesetzte oder der jeweils Mächtige was vorgibt, dann ist das Ende eines kritischen und freien Journalismus. Und ich glaube, da ist etwas passiert, was man unterschätzt hat. Eine Art von Message-Control, die nicht mehr direkt funktioniert, sondern über die Hintertür.
Kann man eigentlich sagen, seit wann das so ist? Also kannst du das einengen? Also ich kann es ja nicht einengen. Also bei 2011, wie ich weg war, habe ich zwar Tendenzen schon gesehen in diese Richtung, gab es ja auch kritische Stellungnahmen damals, aber es war noch nicht so dramatisch, glaube ich, wie es heute ist.
Um ehrlich zu sein, ich habe es auch vollkommen unterschätzt, diese sogenannte Message Control, weil es kommt so heimlich über längere Zeit, das ist ein schleichender Prozess, das geht nicht direkt. Und wenn ich jetzt vergleiche, damals im Landesstudio Kärnten, als Jörg Haider an der Macht war in Kärnten, war es so, dass man als Journalist relativ direkt bedroht worden ist. Also ich wurde nicht nur einmal von einer Pressekonferenz verwiesen und bin trotzdem geblieben und alle sind aufgestanden und gesagt, na, wir sind im Landhaus, wir können uns nicht zur Pressekonferenz einladen und dann, wenn man die falschen Fragen stellt, unter Anführungszeichen wieder verweisen. Das heißt, es hat Widerstand automatisch gegeben. Es war direkte Attacke auf die Journalisten. Das sehe ich jetzt in der Situation eigentlich weniger. Es funktioniert viel geschickter und strategischer. Das heißt, man schaut, wie reagieren die Journalisten? Sind sie steuerbar, ja oder nein? Sind sie kritisch oder nicht? Und dann scheint so, dass sich da jemand Gedanken macht, welche Journalisten könnten theoretisch irgendwie unangenehm oder gefährlich werden. Und dann wird man auch nicht direkt attackiert. Also ich wurde jetzt nicht direkt irgendwie negativ beurteilt. Es kam auf Raten und es kam methodisch, so wie ich das in Österreich bisher noch nicht gesehen und erlebt habe. In anderen Ländern schon. Also ich habe im Iran gedreht, in Russland, in Aserbaidschan. Natürlich gibt es diese Methoden, aber die waren in Österreich bisher nicht üblich.
Ist aber auch im ORF eigentlich üblich, dass es Solidarität unter den Kollegen gegeben hat. Ja. Es hat einen Redakteursrat gegeben, der relativ stark und eigentlich geschützt hat Redakteure, wenn sie von außen angegriffen wurden. Und es hat auch einen Betriebsrat gegeben, der zwar manchmal gut, aber nicht immer gut war, aber manchmal auch wirklich Leute auch gerettet hat im letzten Moment. Da scheint in deinem Fall beides nicht zu greifen, wenn ich das richtig beobachte, als Außenstehender. Ist das richtig, die Beobachtung?
Leider. Also ich kann bestätigen, deine Erfahrung, ja. Ich habe den ORF so erlebt, dass wenn man attackiert wurde oder wenn man quasi kritisiert wurde massiv, dass es Kollegen gegeben hat, die einem geholfen haben, zur Seite gestanden sind. Und ja, ich habe auch erlebt, dass es Unterstützung gegeben hat. Also man erinnert sich an die Ära Mück und da kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe sehr viel recherchiert zum Thema Grasser und Buwok. Und ich kann mich erinnern, dass der damalige Chefredakteur Mück gekommen ist und mir gesagt hat, Frau Sagmeister, Sie mit Ihren Grasser-Geschichten, ja? Und ich will nicht, dass das irgendwie auf Sendung geht. Und ich habe gesagt, naja, mag schon sein, aber ich habe das jetzt mit der Rechtsabteilung abgeklärt. Juristisch ist das alles in Ordnung. Natürlich stehe ich dazu. Und als der Druck aufgetaucht ist, hat man dann einfach gesagt, ich gehe zum Redakteursrat. Und es hat auch eine Stellungnahme gegeben. Und diese Geschichten sind trotzdem auf Sendung gegangen. Was ist dann irgendwann passiert? Ab dem Zeitpunkt, wo das System sehr rigide wurde intern, wo man gewusst hat, okay, man muss vorsichtiger sein, wurden plötzlich Schritt für Schritt auch die Redakteursräte weniger mutig und ängstlicher.
Diese Angst im ORF sichtlich, die sich da in deinem Fall auch zeigt, die geht aber auch weiter. Also es wird auch in der Öffentlichkeit relativ wenig berichtet über den Fall, obwohl es eigentlich für den ORF doch ein dramatischer Fall ist. Wieso ist das so? Also wieso zum Beispiel steht keine Journalistengewerkschaft auf? Wieso stehen keine Reporter ohne Grenzen auf? Und ähnliches mehr. Es gibt viele Organisationen. Wieso ist das so?
Naja, ich muss sagen, dass zum Beispiel der Österreichische Journalistenclub sehr wohl aufgestanden ist. Man muss auch sagen, dass es sehr viel Unterstützung für mich gibt von Kollegen privat, die mich quasi bestärken. Also es ist nicht so, dass es keine Unterstützung gibt, aber es gibt keine offizielle Unterstützung direkt im ORF. Also Leute sagen mir, ich hätte ja das so gerne geteilt, aber wenn ich das teile, habe ich Angst, dass jemand auf Twitter nachschaut und ich womöglich Probleme kriege. Es ist ja so, dass es angeblich auch Kollegen gibt, denen verboten wurde, gewisse Dinge zu twittern, dass sie da Probleme bekommen haben. Das geht auch so weit, dass Social Media inzwischen beobachtet wird quasi. Und wenn man es jetzt aus menschlicher Sicht sieht, ja, Menschen lieben die Komfortzone, ja, Menschen wollen keine Veränderung. Und in dem Fall Redakteurssprecher ist es so, dass ich sehr wohl den obersten Redakteursprecher noch rund um Weihnachten 2022, es war der 22. Dezember, informiert habe, dass mir mein Dienstplan weggenommen wurde nach diesem Interventionsprotokoll. Und ich habe ihn um Hilfe gebeten und gesagt, Dieter, wir kennen uns seit 20 Jahren, ja, wir sind Kollegen, bitte hilf mir. Und die Antwort war, Sonja, ich bin im gleichen Ressort, wir haben dieselbe Vorgesetzte, ich lege mich da nicht an, du wirst das schon selber schaffen. Das heißt, am Ende, wenn es um die eigenen Interessen geht, dann ist oft das Hemd näher als der Rock. Und wenn das Gefühl ist, dass man am Ende nur verlieren kann, wenn man aufsteht, dann ist das so wie eine Schere im Kopf. Und mein Fall hat gezeigt, es wurde ein Exempel statuiert. Was heißt das für andere?
Jetzt wird das in wenigen Tagen in einen Prozess enden oder in einen Prozess hinübergehen. Wie schätzt du deine Chancen ein? Natürlich wirst du sagen, ich gewinne. Aber wie schätzt du es trotzdem ein?
Ich kann nur sagen, es ist wirklich traurig, dass so etwas, was im OF normalerweise intern immer gelöst hätte werden können. Und dieser Fall ist ja ein Jahr gar nie in der Öffentlichkeit gewesen. Ich habe ja nur intern quasi mich beschwert und bin aufgestanden. Es ist traurig, dass das überhaupt vor der Justiz landen musste. Und man kann nie sagen, wie so etwas ausgeht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mal transparent aufklärt, was ist da passiert. Das ist mir persönlich jetzt mal das Wichtigste. Und wie das vor Gericht ausgeht, das kann ich nicht beeinflussen.
Wenn du uns am Schluss unseres Gespräches mit den Lehren aus der ganzen Situation beschäftigen, also welche Lehren kann man an Kollegen, Kollegen weitergeben, Kolleginnen und Kollegen weitergeben? Welche Lehren kann man an junge Journalistinnen und Journalisten weitergeben? Welche Lehren kann man an die Gesellschaft weitergeben? Weil Medien sind ja auch Teil der Gesellschaft. Also was kann man aus dem Fall Sagmeister lernen?
Aus meiner persönlichen Perspektive, Journalismus ist ein Beruf, den man mit Leidenschaft ausüben sollte. Das ist etwas, was wertvoll ist für die Demokratie, für die Meinungsfreiheit. Leidenschaft schafft teilweise auch Leiden, aber wenn man journalistischen Ethos hat, dann kann man mit der Art von Journalismus, die derzeit als normal akzeptiert wird, eigentlich nicht mit. Und wir sind in Österreich auf Platz 32 bei der Pressefreiheit. Ich sage nur eines, Ungarn war vor 15 Jahren auch ungefähr in diesem Bereich und hat nochmal sich verschlechtert. Das heißt, ich mache mir persönlich jetzt wirklich Sorgen, wenn wir auf Platz 32 sind bei der Pressefreiheit. Was bedeutet das künftig für die Meinungsfreiheit? Und ich glaube, eine Zivilgesellschaft sollte sich Sorgen machen. Und ich glaube, jeder kann was dazu beitragen. Ich versuche halt einen kleinen Teil beizutragen, sofern es mir möglich ist. Und freue mich auch, dass ich jetzt einiges an Unterstützung bekommen habe. Mein Mission Statement zum ORF, das wurde 100.000 Mal fast angeschaut, das wurde hunderte Male geteilt, auch in Deutschland. Das gibt mir jetzt Hoffnung, dass das alles nicht vergebens war. Und ja, vielleicht kann man etwas zum Positiven ändern. Das ist die Hoffnung natürlich, die ich habe.
Das Positive für dich wäre, wieder in den ORF zurückzukehren.
Das Positive wäre, wenn ich wieder als Journalistin im ORF arbeiten könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art von Journalismus, die ich gerne betreibe, nämlich diese Watchdog-Philosophie, dass man auch hinschaut und nicht wegschaut und dass man aufsteht und dass man für etwas einsteht, ob das derzeit gewünscht ist. Also man hat freiwillig quasi auf eine Journalistin wie mich verzichten wollen. Und ja, es ist wie scheint eine ganz eine andere Zeit. Und das ist, glaube ich, für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit kein gutes Zeichen.
Ja, das war unser Gespräch. Liebe Sonja, vielen herzlichen Dank. Ich sprach mit Sonja Sagmeister, einer ORF-Redakteurin, die 30 Jahre im ORF war, jetzt gekündigt wurde. Warum, das haben wir ja besprochen. Und wir schauen uns einmal an, wie jetzt die Prozesse dann ausgehen werden. Vielleicht sprechen wir noch einmal darüber. Das war ein Podcast, Mikrofonierte Gedanken vom Institut für Medien in Wien. Am Mikrofon war Fred Turnheim und die Technik im Hintergrund hat Ben Kassers gestaltet. Vielen Dank fürs Zuhören.